Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Das Evangelium für diesen Sonntag und der Wochenspruch auch für die zweite Adventswoche, den haben wir vorhin schon gehört, die stehen bei Lukas im 21. Kapitel. Und die Verse sind Teil der sogenannten Endzeitrede Jesu. Ich lese uns Lukas 21, die Verse 20 bis 28. Jesus sagt, wenn ihr aber seht, dass Jerusalem von Heeren eingeschlossen wird, dann erkennt ihr, dass seine Verwüstung bevorsteht. Dann sollen die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen, und wer auf dem Land ist, soll nicht in die Stadt gehen. Denn das sind die Tage der Vergeltung, damit alles in Erfüllung geht, was geschrieben steht. Wehe den Frauen, die in jenen Tagen schwanger sind oder ein Kind stillen. Denn große Bedrängnis wird über das Land hereinbrechen und Zorn über dieses Volk. Mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen, als Gefangene wird man sie zu allen Völkern schleppen und Jerusalem wird von den Völkern zertreten werden, bis die Zeiten der Völker sich erfüllen. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Ihr Lieben, am Tag vor seiner Hinrichtung im KZ Flossenbürg trägt Dietrich Bonhoeffer einem Mitgefangenen Grüße auf, die er einem befreundeten Bischof in England übermitteln soll. Und diese letzten Grußworte Bonhoeffers, die lauten: Sagen Sie dem Bischof, dies ist für mich das Ende, aber auch der Anfang. Mit ihm, mit dem Bischof, glaube ich an unsere universale christliche Bruderschaft, die sich über alle nationalen Interessen erhebt, und glaube daran, dass uns der Sieg gehört. In einer Kurzfassung sind Bonhoeffers letzte Worte zum Vermächtnis und auch beinahe so zum geflügelten Wort geworden: Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Ihr Lieben, wenn wir über das Ende nachdenken, und dazu sind wir ja herausgefordert durch diesen Predigttext heute, wenn wir über das Ende nachdenken, dann kommt es entscheidend auf unseren Blickwinkel an. Im Blick auf unsere Weltlage und im Blick auf das Ende der Welt streiten zwei verschiedene Perspektiven miteinander, die sich nach Jesu Worten gegenseitig ausschließen. Da ist zum einen die Perspektive des Unglaubens und der Hoffnungslosigkeit. Es wird alles immer schlimmer. Wie sollen wir für die großen Probleme eine Lösung finden? Es ist doch alles im Grunde sinnlos und trostlos. Ratlosigkeit und Bestürzung machen sich breit. Es gähnt eine lähmende Leere. Und in einer solchen Gefühlslage, da boomt ein altes Sprichwort: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Aber irgendwie sind beide Alternativen nicht so wahnsinnig erstrebenswert und nicht so wahnsinnig toll. Jesus zeigt uns eine andere Perspektive. Er zeigt uns die Perspektive der glaubensvollen Hoffnung. Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Jesus redet weder von einem Schrecken ohne Ende, noch von einem Ende mit Schrecken. Uns, die wir ihm gehören, kündigt Jesus das Ende des Schreckens an. So wird sozusagen ein Schuh draus, das Ende des Schreckens. Das Ende beendet den Schrecken und wird für uns zum Beginn des Lebens. Bei allen Krisen und trotz aller Krisen ist Endzeit darum im tiefsten Sinne Hoffnungszeit. Es ist Hoffnungszeit. So will Jesus seine Worte über das Ende verstanden wissen. Jesus will uns nicht ängsten, sondern trösten. Er will uns trösten. Der gegenwärtige Schrecken, der wird ein Ende haben. Das Ende kommt für uns ohne Schrecken, für uns voller Leben. Jesu Ansage des Endes ist für uns erhörte Bitte. Wir kennen sie aus dem Lied, mach End, o Herr, mach Ende mit aller unserer Not. Stärk unsere Füß und Hände und lass bis in den Tod uns allzeit deiner Pflege und treu empfohlen sein. So gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein. Das Ende, für uns der Beginn des Lebens, der Eingang in den Himmel. Und weil das Ende für Christusgläubige Hoffnung und Leben bedeutet, darum tritt Jesus in seiner sogenannten Endzeitrede all denen entgegen, die Angst und Schrecken verbreiten wollen. Gleich zu Beginn seiner Rede warnt Jesus uns mehrfach und sehr eindringlich vor sektiererischen Scharlatanen, die aus unserer Sorge ihren Profit schlagen wollen. Können wir nachlesen in Vers 8 und Vers 9, da sagt Jesus, seht zu, lasst euch nicht verführen. Denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin's und die Zeit ist herbeigekommen. Lauft ihnen nicht nach. Lauft ihnen nicht nach. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Unruhen, so entsetzt euch nicht. Denn das muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist noch nicht so bald da. Wer es nachlesen will, Lukas 21, die Verse 8 und 9. Das Ende ist noch nicht so bald da. Und wenn wir die sogenannte Endzeitrede Jesu aufmerksam lesen, dann stellen wir fest, von der Endzeit, wie wir sie uns manchmal so ausmalen, ist darin erstaunlich wenig die Rede. Ist mir, als ich mich jetzt nochmal mit dem Predigtext befasst habe, nochmal so aufgegangen, wo ich dachte, ja, also, wo ist denn jetzt hier all das Schlimme und Schreckliche, was man immer mit der Endzeit verbindet? Jesus redet da erstaunlich wenig davon. Im Gegenteil, Jesus warnt seine Zuhörerschaft wiederholt davor, sich vorschnell auf das Ende festzulegen. Das Ende ist noch nicht so bald da. Gott hat eine andere Zeitrechnung als wir. Wenn es nach uns ginge, da hätten wir vielleicht schon längst den Stecker gezogen. Nach dem Motto, jetzt ist aber Schluss, mir reicht's. Unser Gott ist geduldig und langmütig. In seiner Güte und Barmherzigkeit hat Gott einen sehr langen Atem. Er sitzt am längeren Hebel und er lässt sich nicht unter Druck setzen. Von niemandem, auch nicht von uns. Jesus warnt uns davor, in allen Katastrophen sogleich das Ende zu sehen. Jesus warnt uns davor, schneller mit dieser Welt und mit unseren Mitmenschen fertig zu sein, als er mit uns fertig ist. Jesus fordert uns im Gegenteil heraus, uns seiner Zeitrechnung anzuschließen und die Welt mit seinen Augen zu sehen. Als Jesus diese Endzeitrede hält, da steht er im Jahwe-Tempel von Jerusalem. Und dieser Tempel, das war nicht mehr das Original, das König Salomo einst für Jahwe gebaut hatte. Jener Tempel war ja von den Babyloniern im Jahr 587 vor Christus unwiderruflich dem Erdboden gleichgemacht worden. Dabei wurde vermutlich auch die Bundeslade samt der goldenen Deckplatte zerstört. Fortan zeigte nur noch eine kleine Erhebung im Boden den ursprünglichen Standort der Bundeslade an. Im zweiten Tempel konnte man die reinigende Sühnweihe darum nur noch so vollziehen, als ob die Lade im Allerheiligsten stünde. Ein Opferkult ohne passendes Kultgerät also. Ein Problem? Auch dieser zweite Tempel, der nach der Rückkehr der jüdischen Oberschicht aus dem babylonischen Exil erbaut wurde, hatte eine wechselvolle Geschichte. In der Perserzeit unter Serubbabel erbaut und im Jahr 515 vor Christus eingeweiht, wurde dieser zweite Tempel im Jahr 167 vor Christus vom Seleukidenherrscher Antiochus IV. Epiphanes entweiht und als Zeus-Tempel in Beschlag genommen. In diesem Zusammenhang wurde in dem bis dahin leeren Allerheiligsten offenbar auch eine Götterfigur aufgestellt, den fromme Juden als Gräuel der Verwüstung verwünschten. Und vermutlich davon redet das Buch Daniel im 11. Kapitel. Jedenfalls löste die Entweihung des Tempels durch den sich als Gotteserscheinung bezeichnenden Antiochus IV., diese Entweihung des Tempels löste den ersten von vielen jüdischen Aufständen aus, den sogenannten Makkabäeraufstand, benannt nach dem Anführer Johannes der Hammer Makkabäus. Makkabäus heißt der Hammer. Ihm und seinen Guerillakämpfern, denen gelang es, Jerusalem einzunehmen und den Tempel im Jahr 164 vor Christus, also 3 Jahre nach der Entweihung, wieder neu einzuweihen, wieder neu Gott zu weihen. Und daran erinnert bis heute das Chanukka-Fest, das gerade vor 3 Tagen wieder begann und insgesamt 8 Tage dauert, was auch in Deutschland gefeiert wird. Erinnerung an die Wiederweihe des zweiten Tempels im Jahr 164 vor Christus. Aber bei aller Einweihung und bei allem Hin und Her von Aufständen und Kriegen und so weiter, geriet das Tempelgebäude zunehmend in Mitleidenschaft und dieses baufällig gewordene Tempelgebäude wurde dann schließlich ab dem Jahr 21 vor Christus durch Herodes den Großen erneuert und das Tempelareal erheblich erweitert. Also den Herodes, den wir aus der Weihnachtsgeschichte auch kennen. Und dieser Herodes, der hatte wahnsinnige Pläne. Er hat mit diesem Tempel Neubau und Umbau und dieser sagenhaften Erweiterung ein richtiges Jahrhundertprojekt begonnen. Es war tatsächlich auch ein Projekt, was fast 100 Jahre dauerte und dem Anspruch nach war es ein Weltwunder. Die umfangreichen Baumaßnahmen, die zogen sich bis weit über den Tod des Herodes hinaus und kamen erst kurz vor dem Ausbruch des jüdisch-römischen Krieges zum Abschluss, also kurz vor der Zerstörung des Tempels, die Jesus hier ankündigt. 100 Jahre Bauzeit, fast 100 Jahre Bauzeit. Und kaum war das Bauwerk vollendet, wurde es auch schon ein Raub römischer Flammen. Der Tempel, in dem Jesus sich hier aufhält, also diese Rede hält, ist zu seiner Zeit ein unvergleichlicher Prachtbau auf dem Höhepunkt künstlerischer Perfektion. Und seine Jünger sagen das auch, guck mal, wie dieser Tempel ist, ja Wahnsinn, was ist denn das für ein tolles Gebäude. Und dieses beeindruckende, dieses reiche und schöne Bauwerk, das dem Gott Israels geweiht ist, das soll zerstört werden. So sagt es Jesus. Und dabei bezeichnet Jesus die Zerstörung des zweiten Tempels und der heiligen Stadt samt der Verwüstung des heiligen Landes ausdrücklich als Vergeltung und als Erfüllung prophetischer Ansage. Das sind die Tage der Vergeltung, lesen wir in Vers 22, das sind die Tage der Vergeltung, damit alles in Erfüllung geht, was geschrieben steht. Was mit Jerusalem geschehen wird und 40 Jahre später im Jahr 70 nach Christus auch tatsächlich geschah, das ist demnach kein blindes Schicksal, sondern von Gott vorgesehen. Auch die Römer und die anderen Heidenvölker, die das heilige Land besetzten und den Rest Israels zum zweiten Mal aus dem Land vertreiben sollten, auch die sind von Gott vorgesehen. Sie haben einen Auftrag, einen begrenzten Auftrag und deswegen auch eine begrenzte Zeit, nämlich die Zeiten der Heidenvölker, die irgendwann erfüllt, das heißt irgendwann zu Ende sein werden. Und erst danach, wenn diese Zeiten der Völker sich erfüllt haben, wird sich das Ende ankündigen, so lehrt es Jesus hier. Wann das sein wird, wann die Zeiten der Völker erfüllt sein werden, das sagt Jesus nicht. Was lernen wir daraus? Erstens, Geschichte scheint sich zu wiederholen. Manchmal Geschichte wiederholt sich nicht, aber wenn wir die ganze biblische Geschichte mal genau lesen von Anfang bis Ende, dann hat man den Eindruck, es kommt immer wieder in Wellenbewegungen dasselbe wieder hoch. In anderer Farbe vielleicht, in anderen Ausprägungen, aber immer wieder das Gleiche. Was Jesus hier für das Jahr 70 nach Christus ankündigt, erinnert sehr deutlich an das, was sich schon einmal ereignet hatte, als die Babylonier 600 Jahre zuvor den ersten Tempel zerstört und die jüdische Oberschicht ins Exil geführt hatten. Auch damals war Gottes Gerichtshandeln eine erzieherische Maßnahme, um das Volk seiner geistlichen Verwirrung zu entreißen, um es zu läutern und neu auszurichten. Da steckt das Wort richten ja drin. Ausrichten, neu ausrichten. Denn das ist der heilsame Sinn aller zeitlichen Gerichte Gottes, im Gegensatz zum Endgericht. Und noch ein zweites können wir daraus lernen. Geschichte ist kein Zufall. Weder die Weltgeschichte insgesamt, noch auch deine persönliche Lebensgeschichte sind eine Ansammlung blinder Zufälle, sondern von Gott geplant. Gott steht über der Geschichte als ihr souveräner Herr, auch über unserer, auch über meiner Lebensgeschichte. Und das gilt, ob ich das nachvollziehen kann oder auch nicht nachvollziehen kann. Das ist das Problem. Wir erkennen Gottes Plan sehr oft nicht. Wir können ihn auch nicht irgendwie fehlerfrei und unfehlbar erkennen, geschweige denn können wir Gottes Plan entschlüsseln. Gottes Plan ist und bleibt sein Plan. Und in seinen Plan weiht er uns höchstens so weit ein, wie es unserem Heil und dem Wohl unserer Nächsten dienlich ist. Im Blick auf Gottes Pläne und ihre Erkennbarkeit bilden die Sätze am Ende von Römer 11 für uns die Richtschnur. Ich lese einige Verse aus Römer 11, 33 bis 36. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben müsste? Die Antwort ist natürlich klar, keiner. Keiner ist Gottes Berater gewesen, keiner sitzt bei Gott im Kopf und weiß, wie die Welt tickt. Und keiner oder bei keinem von uns steht Gott irgendwie in der Schuld. Es ist eher andersrum. Und Paulus schließt diese Sätze mit dem Lobpreis Gottes von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wir sollten also vorsichtig sein. Wenn man uns weismachen will, die Pläne Gottes seien doch so offensichtlich und die Zeichen der Zeit seien doch sonnenklar. Davor kann uns vielleicht auch die Kirchengeschichte warnen. Es war für Menschen aller Zeiten immer sehr klar, für Christen aller Zeiten immer sehr klar, dass jetzt die Endzeit ist. Und dann wurden verschiedene Dinge, die passiert sind, ganz klar identifiziert und dann hat man gesagt, das ist der Antichrist und das ist der Teufel und so weiter und so fort. Und trotzdem sind wir immer noch da. Anstatt zu spekulieren, vertrauen wir uns schlicht der göttlichen Obhut und Fürsorge an. Und das gilt gerade und in besonderer Weise in Krisenzeiten. Und in solchen befinden wir uns gegenwärtig offenbar ja wieder verstärkt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Vorgestern hat die Gesellschaft für deutsche Sprache das Wort des Jahres 2023 gekürt. Weiß jemand, wie dieses Wort des Jahres 2023 heißt, ja?
Krisenmodus.
Genau, Krisenmodus. Das ist das Wort des Jahres 2023. Es gab noch ein paar andere zur Auswahl, aber dieses Wort Krisenmodus hat dann das Rennen gemacht. Und ich muss sagen, irgendwie leuchtet mir diese Wahl durchaus ein. Das ist schon so ein Begriff, der, glaube ich, ganz gut unser Empfinden treffen kann. Es scheint ja wirklich so zu sein, dass die Zeit der großen Aufbrüche irgendwie vorbei ist und wir im Großen wie auch im Kleinen immer weniger gestalten können und zunehmend reagieren müssen. Das gehört dazu, einer Krise dazu, dass man nicht einfach sagt, naja, ich gucke jetzt mal, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, sondern die Welt ist eben vielleicht nicht so, wie sie mir gefällt und ich kann nur noch drauf reagieren. Das zeichnet doch eine Krise aus, Krisenmodus. Wir können nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen, wie wir das mehr oder weniger lange Zeit vielleicht gewohnt waren. Auch nicht mehr in unseren Gemeinden, auch nicht mehr in unseren christlichen Werken. Und jetzt könnte man natürlich uns zusammensetzen und sagen, wie ist das alles schlimm und früher war alles besser. Aber bevor wir jetzt ins Lamentieren geraten und vielleicht auch die da oben oder wen auch immer für die verzwickte Lage verantwortlich machen, sollten wir auf Jesu heilsame Worte hören. Dazu sagte sie uns ja. Ja, sagt Jesus, auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein. Ja, die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Aber wenn wir da mal genau hinschauen, genau hinhören, dann stellen wir fest, Jesus spricht hier distanzierend und verallgemeinernd von den Völkern und den Menschen. Und er sagt sehr deutlich, für uns, die wir an ihn glauben, gilt etwas anderes. Für uns, die wir Christus gehören und auf ihn unsere Hoffnung setzen, tritt ein anderes Bild in den Vordergrund. Dann wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ein tolles Bild, eine tolle Erwartung. Jesus kommt. Er kommt mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das ist keine Endbefürchtung. Das ist unsere Endhoffnung, unsere Enderwartung. Ja, und da können wir auch Musik machen dabei, ja? Also wenn Jesus wiederkommt, dann ist Musik drin. Und da müssen wir auch nicht angerufen werden, damit wir das dann raffen, sondern dann wird es wirklich offensichtlich sein. Jesus kommt. Sehr schön. Also, das war nicht abgesprochen, aber vielen Dank. Ja, und es ist vielleicht gut, dass wir jetzt mal ins Lachen gekommen sind. Denn ich sage jetzt nicht, dass das Jesus-Wort mit Lachen endet, aber mit hoffnungsvollem Blick, mit Freude, mit Zuversicht. Ihr Lieben, das Wort Gottes, das lenkt unseren Blick nach oben, nie nach unten. Wenn dies beginnt, sagt Jesus, und wenn ihr vielleicht in eurem persönlichen Leben, aber vielleicht auch in der Weltlage nur Schlimmes seht, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Eure Erlösung ist nahe. Und genau dazu, zu diesem hoffnungsvoll nach oben gerichteten, auf ihn ausgerichteten Blick, genau dazu ruft Jesus in Krisenzeiten uns alle auf, die wir ihm gehören. Denn die endgültige Rettung aus Todesnot und Verderben ist bei Gott beschlossene Sache. Die Rettung kommt und sie kommt von oben und sie kommt von außen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Das war der Wochenspruch der vergangenen Woche. Das Ende für uns wird es der Beginn des Lebens. Der Eingang in den Himmel, die ewige Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott. Und darum seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen.